20 vor 8, aber ich denke, ist nicht schlimm. Wir haben ja auch Zeit. Ja? Gut. Wie schon heute Morgen gesagt worden ist, wir werden jetzt eine kurze, ich weiß nicht, wie Bruder Jakob das formulieren wird, Zusammenfassung oder kleine paar Ergänzungen, vielleicht ein paar Gedanken dazu. Ja? Und danach, wenn wir zusammen gebetet haben, zum Schluss, dann ist, wie auch gesagt worden ist, eine Gottesdienst mit freier Beteiligung. Geschwister, wir haben noch zwei neue Familien, die dazugekommen sind. Die würde ich schon mal bitten, dass sie vorbereiten, nachher zum Vorstellen. Leider sind sie ohne Kinder da, aber die Eltern können ja nach vorne kommen und sagen, von wo sie kommen. Ansonsten, wir wollen diesen Abend mit unseren persönlichen Zeugnissen schmücken. Die Kinder sind da, unten, die werden soweit beschäftigt und wir haben die Möglichkeit, uns über das Wort Gottes nachzudenken und später die Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben, mitzuteilen. Gott segne uns dabei. Bruder Ecker, bitteschön.
Ja, lass uns vielleicht lieber diese Gemeinschaft mit Gebet beginnen. Gott, unser himmlischer Vater, wir danken dir herzlich für deine Gnade, die du uns schenkst, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir uns an dir erfreuen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, Austausch haben dürfen, manche Erinnerungen vielleicht austauschen dürfen. Aber nun wollen wir uns auch mit deinem Wort beschäftigen. Wir wollen heute auch zur Ehre deines großen Namens manches Zeugnis hören oder weitergeben. Mögest du deinen göttlichen Segen dazu schenken. Hilf du uns, Herr, alles, was wir hören, im Nachdenken aufnehmen und für unser Leben anwenden. Bitte segnet uns dabei. Amen. Und ich weiß auch nicht, wie ich das Thema nennen soll. Am besten lasse ich es namenlos. Wir wollen heute kurz nachdenken. Bruder Andreas hat gebeten, dass wir heute ganz kurz nur anfangen den Abend. Eigentlich der Abend soll gedacht sein oder so ist gedacht, dass ihr euch beteiligt. Dass ihr eure Zeugnisse, eure Erfahrungen weitergebt. Dass ihr mitteilt, was ihr schon erlebt habt. Nur mit dem Ziel, den Herrn zu verherrlichen und einander zur Ermutigung und zu Segen dienen. Das soll auch als Ziel bleiben. Ich möchte heute zurückschauen noch einmal in den Psalm 139. Psalm 139. Wir haben einfach mal überflogen heute Morgen. Ich habe heute eben das Gespräch mit Nico gehabt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er weggefahren. Wir kamen so im Gespräch zu der Erkenntnis, eigentlich das Thema kann man gar nicht abschließen. Kann man nicht sagen, so jetzt haben wir abgeschlossen. Psalm 139, wenn wir den weiterdenken, für uns jetzt, nicht für David. David hat uns etwas vorgedacht. Würden wir das jetzt einfach für uns anwenden, da wird es nie ein Ende geben. Das kann einfach kein Ende geben. Wir können immer tiefer und immer größer sehen unseren Gott, der in unser Leben hineingreift, in unserem Leben hineinwirkt. Und das ist auch gut so, wenn wir sein Wirken wirklich sehen. Letztendlich sehen wir, dass David in diesem Nachdenken immer wieder anhält und kann nicht anders, als Gott Lob auszusprechen. Ihm danken, sagen. Noch mehr, ich möchte kurz Ausblick geben, dass zu Ende des Psalms David sieht sich völlig in der Gegenwart Gottes, als ob er so in hellen Lichtstrahl getreten ist. Und dann auf einmal sagt der Herr, erforsche mich. Zu Anfang sagst du, erforschst mich. Und zu Ende sagt er nochmal, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf dem bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das geschieht eigentlich mit jedem Menschen, der in Gegenwart Gottes tritt. Dann fängt er an, einfach auf sich selbst zu schauen, ist mit mir alles in Ordnung? Herr, hilf mir. Wenn wir in Licht Gottes treten, dann können wir nicht anders als, darf ich mal sagen, Buße tun. Uns korrigieren lassen vom Herrn. Und genau dazu kommt David. Nun, ich wollte heute kurz stehen bleiben noch auf dem Vers 14 zu unserem gemeinsamen Gebet. Vers 14 aus Psalm 139. Hier spricht David diese Worte, so ein Dank an den Herrn. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Darf ich mal fragen, haben wir so tief schon darüber nachgedacht, wie erstaunlich, wie wunderbar wir gemacht sind? Ich denke mal, wenn wir das tun würden, da würde sich so manches in unserem Leben erübrigen. Ich arbeite schon seit geraumer Zeit mit Jungschalern und man trifft immer wieder vor das Problem, ja, die Jungschaller, die fühlen sich im bestimmten Alter irgendwie so minderwertig, können sich selbst nicht annehmen, wie sie sind, und manche andere Probleme haben sie mit sich selbst. Warum ist das so? Die haben eine Sache nicht erkannt. Gott hat sie so gewollt. Gott hat sie wunderbar und erstaunlich gemacht. Aber haben es nur die Jungschaller so? Ich glaube, auch die Erwachsenen haben das. Dass sie manchmal ein Problem haben mit sich selbst, sich so anzunehmen, wie sie sind. Meinen, sie müssen irgendwie was Besonderes sein, damit die anderen oder irgendjemand oder sie selbst sich akzeptieren. Lieben Versammelten, lass uns heute wiederum Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen und ihm einmal Danke sagen. So wie David. Danke, dass ich wunderbar gemacht bin. Nun, ich möchte einmal diesen Vers aber auch beziehen, jetzt einmal an die Eltern gewandt, beziehen auf die Kinder. Haben wir schon jemals nachgedacht, dass jedes der Kinder, auch dieser besondere Kinder, um die es in dieser Freizeit geht, wirklich besonders ist, erstaunlich und wunderbar gemacht ist. Auch die sind keine Ausnahme. Vielleicht gerade durch gewisse Behinderungen und durch gewisse Besonderheiten wird es erst recht deutlich, wie wunderbar Gott das gemacht hat. Ich durfte diese Tage oder heute im Laufe dieses Tages beobachten, so manches. Und man sieht, wie wunderbar Gott doch jeden gemacht hat. Anders als die heute so gesagt normalen, ungewöhnlichen Menschen. Gott hat etwas Besonderes gemacht. Und jedes dieser Kinder hat irgendwas ganz, ganz Besonderes. Ich glaube, die Eltern kennen das besonders gut. Und wenn ihr solltet jetzt positiv eure Kinder beschreiben, was hat mein Kind so Besonderes? Da würde der Herr auch dadurch verherrlicht werden, wenn wir diese Eigenschaften auch wirklich sehen. Nun, der Herr hat mit diesen Kindern, jedem von euch, eine Aufgabe mitgegeben. Was beinhaltet diese Aufgabe? Ja, natürlich ist es ein Pflegen, sich Sorgen drum, bemühen, aber vor allem lieben. Ich glaube, gerade diese Kinder, die sind sehr, sehr empfindlich und die merken sehr fein, weit besser als die gewöhnlichen Kinder, die Lieblosigkeit oder die fehlende Liebe. Ich kann mich gut erinnern, vor vielen Jahren war ich in einer Werkstatt, da nennt sich das Hospizieren, ich durfte so eine Art Probetag machen. Und da waren alles besondere Leute, die dort gearbeitet haben. Nun habe ich da so ungefähr einen halben Tag verbracht und dann kam ein Kollege hinein, der eigentlich an diesem Tag Schule hatte. Und ich musste staunen. Er betreute normalerweise in der Werkstatt eine Gruppe von besonderen Leuten. Das waren nicht nur Kinder, es waren schon große Leute oder erwachsene Leute. Und ich beobachtete diese Gruppe. Fast alle sind aufgesprungen, aber nicht um Unordnung zu machen, um ihrer Freude Ausdruck zu bringen, diesem Kollegen gegenüber, der da reinkam. Das sind Leute um die 50 gewesen. Sie waren so feinfühlig zu ihm, zu seiner Liebe. Er war an diesem Tag nicht da. Und wo er auf einmal am Horizont war, sichtbar wurde, da sind sie alle aufgesprungen und haben wirklich ihrer Freude zum Ausdruck gebracht. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Das sind alles besondere Leute. Mag sein, dass sie ja irgendwo Schwierigkeiten haben, irgendwo benachteiligt werden, aber die haben etwas ganz, ganz Besonderes. Eine Liebe, die in ihre Herzen hineingelegt worden ist. Und wenn man so anfängt zu forschen, dann hat Gott uns mit dieser Aufgabe oder mit solchen Aufgaben nicht nur eine Last aufgelegt. Ja, die Last ist auch dabei. Aber auch einen großen Segen hat Gott uns da mitgegeben. Nun, jetzt ist die Frage, sind wir einverstanden mit dieser Aufgabe, die Gott uns geschenkt hat? Oder nicht? Haben wir im Glauben diese Aufgabe angenommen vom Herrn, dass wir gerne auch für diese Kinder uns kümmern? Oder ist das für uns nur eine Last? Davon ist sehr viel entscheidend für uns. Wie kommen wir weiter? Wie kommen wir zurecht mit dieser Aufgabe? Können wir, sei mal, im blinden Vertrauen dem Herrn sagen, Herr, ich weiß zwar nicht, warum du mir dieses Kind anvertraut hast, aber ich nehme es an. Ich will gern zu Ehre deines Namens diese Aufgabe übernehmen und treu erfüllen. Vielleicht noch mehr. Stellt euch mal eine Frage. Gott hat alle Kinder uns anvertraut, egal wie sie sind. Alle sind nur für eine Zeit anvertraut. Stellt euch mal eine Frage, warum hat Gott dieses Kind gerade mir anvertraut? Was ist der Grund? Warum hat er mich auserwählt, um dieses Kind gerade mir anvertrauen? Ich glaube, darin liegen viele Entdeckungen für uns. Da werden wir viele Antworten finden, vielleicht nicht alle, aber sehr viele. Und das wünsche ich, dass wir wirklich diese Fragen im Nachdenken in unserem Herzen bewegen. Warum ist das so? Es ist gut, wenn wir nachdenken. Wir sprachen eben darüber, im kleinen Kreis so über Nachdenken. Wie viele Menschen heute denken überhaupt nicht mehr nach? Man will sich einfach berauschen. Man hört mal Musik, man schaut hier und da mal was. Man ständig berauscht man sich mit irgendetwas. Stille, das vertrage ich gar nicht. Ihr lieben Geschwister, ihr lieben Eltern, es ist gut, wenn wir mal stille werden vor Gott und denken nach, was hat Gott mir da anvertraut? Was möchte der Herr von mir? Mag sein, dass mein Leben anders aussieht, dass unser Familienleben anders aussieht als das Leben der Nachbarn. Aber will ich wirklich Gott dafür danken? So wie David, dass wir mal für diese Kinder ernst danken, ganz persönlich, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, damit die anderen das hören, sondern innen im Herzen. Ich danke, Herr, dass du dieses Kind mir anvertraut hast. Haben wir uns dazu schon durchgerungen? Bin überzeugt, dann wird es uns leichter sein, auch die Lasten, die damit verbunden sind, zu tragen. Der Herr möge uns darin reichlich segnen, Denkende, aber auch Dankende zu sein. Als David über dieses Thema nachdenkt, kann er nicht anders. Er kommt zum Danken. Denn Danken kommt immer vom Nachdenken her. Die Leute, die nicht nachdenken, die können auch nicht danken. Probiert mal jemanden, der nie nachdenkt, zu fragen, wofür kannst du heute Gott danken? Ihr würdet keine Antwort bekommen. Ersten Moment, spontan. Die meisten Menschen geben keine Antwort. Und erst wenn man anfängt nachzudenken, ich habe das schon mehrmals so in Familie ein paar Mal und sehr häufig schon im Rahmen so von Jungscher Arbeit die Frage gestellt. Und ersten Moment kommt gar nichts, gar keine Antwort. Wofür können wir Gott danken? Ja, wofür denn? Was habe ich denn Besonderes gehabt? Ich habe doch nichts Besonderes erlebt. Wenn man aber nachdenkt, dann gibt es auf einmal gar kein Ende zu danken in unserem Leben. Lieben Versammelten, ich wünschte euch, dem Herrn zu danken wie David, dass Gott was Besonderes in unserem Leben gewirkt hat und dass Gott diese besondere Aufgabe mir oder uns als Eheleute anvertraut hat. Und ich möchte doch diese Aufgabe zur Ehre Gottes erfüllen. Die kann kein anderer für mich machen. Wenn Gott sie mir anvertraut hat, niemand wird es besser machen als ich persönlich. Ich kann niemandem das delegieren, abgeben. Das geht nicht. Gott weiß, wozu er gerade mir das gegeben hat. Und dieses Vertrauen zu Gott sollen wir doch haben in unserem Leben. Der Herr möge uns darin noch reichlich segnen. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt zusammen noch beten und dann die Zeit wirklich lassen für den Austausch. Vielleicht können auch diese Gedanken aus dem Psalm ergänzt werden. Vielleicht kann manches aus dem Leben mitgeteilt werden oder auch sonstige Beiträge gebracht werden, damit der Herr heute verherrlicht wird. Amen. Lass uns beten. Wer möchte, bitteschön.
Ja, meine Lieben, wie gesagt, wir haben etliche Familien, die heute dazugekommen sind. Bitte habt so viel Mut, kommt nach vorne, stellt euch kurz vor, weil gestern haben alle anderen Geschwister sich vorgestellt, heute seid ihr dran, weil ihr zu spät gekommen seid, aber nicht. Spät, aber nicht zu spät, Entschuldigung. Kommt bitte nach vorne, wenn es nur möglich ist. Ja, danke.
Ja, ich habe schon vor vielen Gruppen gestanden. Vor solcher Gruppe habe ich noch nicht stehen dürfen. Heute haben wir das Privileg, mal vor euch zu stehen. Mein Name ist Jakob und Lili Adrian. Wir haben 5 Kinder. Unser Luca hat ein Down-Syndrom, ist der Älteste, ist 13 Jahre alt. Und nach dem Luca haben wir, wie gesagt, noch 4 Kinder, die jetzt hier irgendwo verteilt sind. Ach so, wir kommen aus der Gemeinde Büdingen. Bin da sehr glücklich. Wir sind eine wunderbare Gemeinde und freuen uns, dort dienen zu dürfen. Und heute freuen wir uns, dass wir diese Erfahrung gemacht haben. Wir sind das erste Mal auf solcher Freizeit und sind sehr, sehr angetan. Gibt es noch Fragen? Nee, ne? Ich bin ganz aufgeregt.
Ja, wir sind die Familie Grauer. Aus der Gemeinde Olsberg kommen wir. Mein Mann konnte leider nicht dabei heute sein. Ich heiße Galina, das ist Larissa und Anna. Die beiden haben das Down-Syndrom. Und die haben noch einen Bruder, der 10 Monate ist, der ist mit Papa zu Hause geblieben. Ja, ich weiß nicht, wenn jemand noch Fragen hat.
Der Sohn, der zu Hause ist.
Nein, der ist gesund, Gott sei Dank, ja. Das war auch ein besonderes Geschenk von Gott für uns. Genau, weil die ganze Gemeinde auch für uns gebetet da und sehr viel Unterstützung haben wir gehabt. Und Larissa und Anna in unserer Gemeinde werden sehr, sehr gut aufgehoben, sage ich so. Weil wenn sie so rumlaufen, dann nimmt jemand sie dann auch zu sich. Oder sie haben schon sehr viel Verständnis, wenn sie so nach vorne laufen. Und ja, dass auch die Kinder mit denen spielen wollen immer. Und also wir spüren sehr viel, dass wir auch ein Segen für die Gemeinde sind dadurch. Ja. Genau. Ja, wir wollten auch ein Lied singen, russisches.
Любишь и любишь прощать, если споткнусь и упаду, руку с участием спешишь мне подать, чтобы продолжила я путь. Милость твоя надо мной велика, ночью и днем окружай.
Kann nicht so gut vielleicht alles so gut erzählen, aber eins, was ich von diesen 6 Jahren, was wir so mit Larissa und Anna erlebt haben, ich würde das erzählen, was mir so wichtig geworden ist. Also durch alle Schwierigkeiten, was wir so hatten immer. Man weint einfach und sagt Gott, wozu, warum? Warum hast du das gemacht? Warum unbedingt uns hast du dafür auserwählt? Und man stellt einfach so viele Fragen. Und wo man zu dem Punkt kommt und steht und weint vor Gott einfach. Und wo man richtig versteht, wer eigentlich Gott ist. Warum stellen wir Gott eigentlich solche Fragen? Weil er alles gemacht hat, auch wie in diesem Psalm, haben wir auch heute gehört haben, dass er hat schon für uns Pläne gemacht und für jeden von uns. Und ich habe mir auch früher immer solche Fragen gestellt, Gott, warum bin ich eigentlich auf diese Welt gekommen? Und so, und dann, wo ich mir diese Frage gestellt habe, Gott, du bist so groß, ich bin eigentlich nicht wert, bei dir was zu sagen, dafür habe ich jetzt, also mir Antwort zu geben auf meine Fragen. Und wenn ich so im Beten dann jetzt stehe und ich kann einfach nichts bitten, weil ich bin eigentlich nichts wert, um Gott was zu bitten. Gott, hilf mir, gib mir das. Der weiß doch selber alles. Der weiß, was ich brauche, was meine Kinder brauchen, wo wir Hilfe brauchen. Also wo ich zu diesem Punkt gekommen bin, dass wir vor Gott abhängig sein sollen oder wie soll man das richtig sagen, und nicht von den Menschen, weil die Menschen nicht immer da für uns sind, aber Gott ist immer da, auch immer, auch wenn wir denken, der hat vielleicht uns vergessen hat oder nicht. Und wenn man so, wie ich schon gesagt habe, im Beten steht und einfach nichts sagen kann, da fängt man zu danken einfach. Danke, dass du uns solche Kinder geschenkt hast. Danke für alles, dass wir überhaupt leben, dass du bei uns bist. Und das ist für mich sehr, letzte Zeit sehr wichtig auch, dass Gott so groß und mächtig und wunderbar ist, dass er alles nicht umsonst macht, ja, dass er so stark ist.
Ja, also wir sind Peter und Erika Giesbrecht aus Waldbröl. Wir haben 5 Kinder und die Delia, die ist 8 und die hat, die war mit 8 Monaten bekam sie epileptische Anfälle und ja, da waren wir mit ihr damals im Krankenhaus und es konnte nicht festgestellt werden, was es war. Später sind wir dann zur Massage gewesen mit ihr. Und es hat sich herausgestellt, dass bei ihr quasi die Nerven eingeklemmt waren. Und die wurden dann freimassiert. Und ja, das Interessante war, dass es danach wegging. Sie bekam dann ein ganz strenges Medikament damals schon mit 8 Monaten. Und ja, das, nach der Massage haben wir das dann sofort absetzen lassen. Und es ist aber immer wieder gekommen und so haben wir dann, sind wir öfters bei Massage gewesen und es hat dann nachgelassen nach der Zeit. Aber so ein bisschen ist übrig geblieben und ja, wo sie uns halt immer auf Trab gehalten hat, ist, dass sie ja, es einfach für normal hielt, einfach wegzulaufen oder spazieren zu gehen, ohne zu fragen. Und dann haben wir sie schon mal gesucht. Und für sie war das normal. Genau, aber da durften wir auch immer wieder Gottes Führung erleben. Und ja, mit ihm da durch diese Zeit zu gehen.
Ja, also sie hat schon eine Unterentwicklung. Sie ist jetzt 8 und hat ungefähr so einen Entwicklungsstand von einem 5-jährigen Kind. Ein Erlebnis, was mir so sitzen geblieben ist, war die Zeit, wo wir mit ihr damals im Krankenhaus waren. Sie war auch an Geräte angeschlossen und eines Nachts wurde ich wach und ich dachte, ich gucke mal in ihr Bettchen und dann habe ich halt gesehen, dass sie wieder krampft und habe ich gesagt, Herr, ich kann doch jetzt nicht die ganze Nacht an ihrem Bett sitzen und aufpassen und keiner merkt, sie kann die ganze Nacht krampfen und keiner kriegt es mit. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen aufs Geradewohl und habe einfach geschaut, was der Herr mir dazu sagt. Und dann las ich den Vers, ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und das hat mir sehr geholfen, einfach mich hinzulegen und zu wissen, die Delia ist in Gottes Hand.
Ich dachte so, wie gesagt wurde, was haben wir Gemeinsames? Alle, die heute hier sitzen, dass wir besondere Kinder haben, aber der Bruder hat es betont heute Morgen, dass wir auch besondere Leute sind. Ja? Nicht jedem wird von Gott anvertraut, so ein behindertes Kind, ein besonderes Kind. Und das andere ist, wir alle mit euch leben viel vom Glauben oder aus dem Glauben, nicht vom Sehen. Ja? Vom Sehen, wenn wir, dann sehen wir oft vielleicht nur dunkle Wolken oder eine Sackgasse, die wir nie überwinden werden können. Ich dachte so, als Jesus den Jüngern sagte, als sie in einen Sturm geraten waren, Wo ist euer Glaube? Also in den Stürmen kommt es auf den Glauben an. In den Stürmen wird der Glaube gefragt. Andererseits, in den Stürmen wird der Glaube gestärkt. Nein, in den Stürmen kann der Glaube gestärkt werden. Die Alternative, Verbitterung, sich verbittern gegen Gott. Davon wollte ich kurz berichten, wie es in meinem Leben so war. Ich freute mich wie gestern, auch heute, wie so junge Brüder und Schwestern rausgingen und so berichteten, wo so ein schwerer Schlag sie getroffen hat. Und bei mir war es damals anders. Ich habe mich mit 15 Jahren bekehrt und dann kurz vor dem Militärdienst taufen lassen. Ja. Nach dem Militärdienst, nach einer Zeit, habe ich geheiratet, blieb aber in der Jugend, weil ich gebeten wurde. Na, ich war nicht Jugendleiter, habe so ein bisschen geholfen. Und dann am 13. August hat meine Frau mir zu meinem Geburtstag einen Sohn geschenkt, den Erstling. Und ja, alles ging perfekt, alles gut. Ich war immer noch in der Jugend sozusagen, noch mit einem Bruder und die hatten auch einen Sohn, das war Jakob Giesbrecht, übrigens auch aus Waldbröl, ich weiß nicht, ob ihr irgendwelche Verwandte seid. Und Maria hieß die Frau. Die hatten auch einen Sohn, dann hatten unsere Frauen Frauenstunden und wir waren mit der Jugend. Ja. Na, irgendwann haben wir dann doch aufgehört. 1982 kam die zweite Tochter, Anna. Erste hieß Andreas, Anna. 1982 und dann 1983 kam das dritte Kind, eine Tochter mit Down-Syndrom. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist seit dem ersten Moment, als ihr erfahren habt, dass es ein Kind ist mit Down-Syndrom. Für mich brach damals die Welt zusammen. Ich dachte so, Gott muss ja mit mir eigentlich zufrieden sein, ich diene dem alles, aber Gott war mit mir gar nicht zufrieden. Ja, dann kam dieses Kind und ich habe Gott Vorwürfe gemacht. Ich habe mit Gott gehadert, ich habe mich so verbittert gegen Gott. Ich sagte, so machst du das mit deinen Kindern, ich habe dir doch gedient. Und der Satan, der war ja auch zur Stelle gleichzeitig. Und wenn man Satan einen Finger gibt, wird so gesagt, dann dauert nicht lang, dann hat er schon die ganze Hand und so weiter. Und er hat mir auch immer gesagt, ja, so macht euer Gott das mit seinen Kindern. Und du hast, ja, warst ja auch was oder dachtest was zu sein. Ich war Lkw-Fahrer und dann, ich wollte eigentlich gar nicht mehr weiterleben. Ich hatte keine Freude mehr am Leben und ich würde auch freiwillig aus dem Leben gehen, aber mir fehlt einfach der Mut dazu. Und ja, ich war Lkw-Fahrer und dann ging ich in einen Betrieb. Das war eine Ftarei auf der Basis Minstroy SSR. Das waren alles Kamaz-Sattelzüge. Und wir haben damals ein Goldwerk gebaut. Die einzige Verbindung war, das waren Tschanschein-Gebirge, ja, das waren Kirgisien. Und die einzige Verbindung war also mit Lkw transportieren, ja. Die andere Verbindung gab es nicht. Und wir mussten über den Pass, ja, ungefähr so bei 3000 Meter über dem Meeresspiegel, es war ein sehr, sehr schwerer Pass, Perival, mit 39 Serpentinen und mit dem Sattelzug und im Winter war es ganz schwierig. Eigentlich war das keine Arbeit für einen Christen. Ich war mir ganz bewusst, aber im Hintergedanken dachte ich so, ja, vielleicht komme ich da irgendwann ums Leben. Und dann, wie ich sagte, leben wollte ich nicht mehr weiter. Ich ging weiter zur Versammlung, aber da war nichts mehr. Ich war ja auch in der Gemeinde, alles. Aber ich habe mir, kann man sagen, Gott den Rücken gekehrt und ständig mit ihm gehadert. Und ja, und dann, weil das waren alles raue Leute, und die Moral war auch nicht hochgeschrieben. Zu Hause war die Frau und da haben sie Freundinnen gehabt und die haben auch Alkohol zu sich genommen, wie sie sagten, la Chrabrosti, um in den Berg zu kommen. Polizei gab es dann in den Bergen nicht und so gab es auch sehr viele Unfälle. Man kann sagen, fast jeder Serpentin steht heute noch ein Denkmal. Wenn ihr mal die Gelegenheit haben werdet, Perival Karago, das ist die Strecke von Narin nach Kasarman. Wer aus Kirgisien kommt, der kennt das vielleicht. Ja, so fing ich dann an, da zu arbeiten und wie ich sagte, sehr gefährlich. Und eines Tages bin ich also auf dem Rückweg, wir sind wie immer leer gefahren. Wir haben dort Baumaterial hingebracht, zurück, eigentlich leer. Und es schneite die ganze Zeit. Es schneite, wenn man so, hat man gesehen, die Berge wie mit einer weißen Decke bedeckt. Ja, eigentlich so schön, man konnte die Gottesnatur bewundern, aber mir war gar nicht danach. Ich dachte, ich muss, eigentlich wäre es schon längst Zeit, die Schneeketten anzulegen, aber ich muss es schaffen, vielleicht schaffe ich es noch. Weil Ketten anlegen braucht man noch eine Stunde oder zwei Stunden. Und dann vier Ketten, ja, hatte ja zwei Achsen, Antriebsachsen, Kamaz, Sattelzug. Ja, und dann bin ich immer gefahren und dann passierte das, was eigentlich passieren sollte oder musste. Die Räder drehten durch vor den nächsten Serpentin, drehten die Räder durch und der LKW ging nach unten, immer schneller, immer schneller. Dann habe ich auf die Bremse gedrückt, und dann ging der Motor noch aus, keine Lenkung und so ging der LKW, wie ein Schlitten, ging er runter, ja. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Sattelzug. Irgendwann, wie sagt ein russisches Skladowitz. Ja, er klappt zusammen irgendwann, ja? Weil da ist ja ein Tjagatsch, ein Poloprizep. Und ja, jetzt wollte ich rausspringen. Ich habe die ganze Zeit, was ich sah, ich kann nichts mehr machen, habe ich zu Gott geschrien die ganze Zeit. Herr, hilf mir, Господи, помоги. Und gucke in den Spiegel. Nee, ich wollte rausspringen. Ja, da ist ja immer so in den Bergen. An einer Seite sind die Felsen, andere Seite der Abgrund. Ja, keine Planken oder so gab es da nicht. Nur ein bisschen hier aufgeschüttet Schotter, ja, so vielleicht ein bisschen und so. Und ich habe mich an dem Türgriff festgeklammert und wie angefesselt. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht rausspringen, merke ich, ja. Und ich habe immer wieder geschrien, dann gucke ich in den Spiegel, ja, der Anhänger geht Richtung Abgrund. Ja, ja, ich konnte nichts machen, zu Gott geschrien und dann irgendwann blieb er stehen, ja, da ganz am Rande, da war ein bisschen mehr Schnee wahrscheinlich, so erklärt man sich das menschlich. Ja. Dann ging ich raus und ich muss sagen, wie David zwischen mir und dem Tod ein Schritt, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ich stand ganz am Rand des Abgrunds, aber ich zitterte am ganzen Körper. Ich konnte nichts überhaupt unternehmen weiter. Ja, dann kam mir eine Stimme, warum hast du geschrien um Hilfe? Du wolltest doch gar nicht leben. Und dann habe ich verstanden. Ja, vor dem Tod hatte ich vielleicht nicht Angst, aber was danach kommt, hatte ich sehr große Angst. Wie gesagt, ich konnte nicht weiterfahren. Ich hatte ein neues Testament mit Psalmen. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt, gelesen, gebetet, immer wieder zu Gott, Buße getan. Ich habe richtig, ich sage immer da in den Bergen, 3000 Meter über den Meeresspiegel, als ob Gott da auch näher ist. Da habe ich wieder Buße getan, bei Gott um Vergebung gebetet. Und ich habe damals Gott versprochen, ich werde in meinem Leben, kann passieren, was ist auch passiert, ich werde nicht mehr fragen, warum du das zugelassen hast. Ja, und dann irgendwann, nach ein paar Stunden wahrscheinlich, waren noch keine anderen Autos, habe ich dann die Ketten angelegt. Jetzt musste ich aber mit dem Wagenheber jedes Rad hoch, weil es stand schon zu nah, sonst haben wir einfach die Ketten draufgelegt, ein bisschen runtergerollt und dann festgemacht. Ja, und dann bin ich weitergefahren. So, kurz zu diesem. Jetzt, ich könnte jetzt sehr viel erzählen, aber ich werde es ganz kurz machen. Ja, dann 83, dann 85 haben wir einen Sohn bekommen, vierte Kind. Dann 86 wurde ein Sohn geboren, von dem habe ich gestern ein bisschen erzählt, der ist hier heute, Hans, ja, wie ich sagte, ein ganz lebendiges Kind. Ja, und der ist dann vom Kinderwagen gefahren, na, das habe ich gestern erzählt. Und dann war er erst mal 10 Tage überhaupt besinnungslos weg und dann wurde er noch blind, aber das mit Hans, das war. Und dann wurde 88 noch ein Sohn geboren und dann sind wir nach 89 nach Deutschland ausgereist. Ja? Und in Deutschland, der war 2 Jahre, Hans, fingen die epileptischen Anfälle an und dann haben sie festgestellt, der ist behindert. Behindert, erst haben sie 80 Grad gegeben, nachher 100. Und die Tochter, Helene hieß die, sie hatte auch 100 Grad. Beide, 2 behinderte Kinder, beide mit 100 Grad. Und dann, ja, ist eine, am Anfang noch eine Tochter geboren, Katharina, 90. Und dann, ja, dann 95 ist ein Sohn geboren, 6. November, ist der David, der mit uns mit ist, ja. Wurde er geboren, auch mit Down-Syndrom. Ja, jetzt hatten wir 2 behinderte Kinder und jetzt noch ein drittes. Ich weiß noch damals, der Kinderarzt sagte, ich weiß gar nicht, wie ihr weiterleben werdet. 2 behinderte Kinder, das war schon schwer. Jetzt 3 behinderte Kinder. Ja, und David hat nachher auch 100 Grad bekommen. Ja. Und damals, als ich habe manchmal mal gedacht, jetzt 3 behinderte Kinder. Hätte ich einen Grund jetzt gegen Gott zu hadern, ihm Vorwürfe zu machen, dann dachte ich mein Versprechen, du hast versprochen. Und ich habe nicht gehadert mit Gott. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr traurig, aber ich habe Gott keine Vorwürfe gemacht. Ich habe nicht gefragt, warum hast du das zugelassen? Ich habe es so verstanden, Gott sagte zu mir, du hast die Prüfung nicht überstanden mit Helene. Ja? Das war so, na, am Anfang, dann die Kinder waren noch klein und dann haben wir die mitgenommen zum Einkaufen, ja, nach der Reihe nach. Einmal ist der mitgefahren, der andere der. Und Helene habe ich nie mitgenommen. Ich schämte mich, sie sofort zu sehen. Die Tochter, die war Down-Syndrom, sieht man an den Augen. Dann denke ich, dann denken die Leute, ja, dann ist der Vater, genau, dann ist der auch behindert. Kann ja nicht sein, wenn die Tochter, das wird, ist dann automatisch, ist der auch behindert, bestimmt. Und dann, aber mit David war es anders. David habe ich vom ersten Tag, der war für mich ein besonderes Kind, ein besonderer Segen. Und da kam es gar nicht über, kam sowas gar nicht in Frage, dass ich mich schämte oder so. Ich war eigentlich stolz auf ihn und er ist ja auch so ein lebendiges Kind, kommt schnell in Kontakt mit den anderen. Ja, das war November 95, ja. Und dann kurz zu der Tochter, die eigentlich nicht mehr da ist. David war das 8. Kind. Danach kam noch Gerhard, 99 geboren, und Daniel, unser Jüngster, 2001. Also mit Helene hatten wir 10 Kinder, ja. Aber Helene, als David geboren wurde, dann war es also 6. November und 31. Januar ist Helene zum Herrn gegangen, hat der Herr sie heimgerufen mit 12 Jahren. Es war so, kann man sagen, ein Unfall. Sie hat sich verschluckt in ihrem Schleim. Aber was ich von Helene sagen wollte, die hat sehr gern gesungen. Und dann mit dieser kleinen Tochter, mit seiner kleinen Schwester, haben sie auch im Sommer auf der Schaukel geschaukelt und Osterlieder gesungen. Er lebt, ja. Und ihr Lieblingslied war, den ersten, den ich sehe, soll Jesus sein. Ich kann mich nur so erinnern, als ob es gestern war. Sie saß, wohnten damals in Halle, hatten da gebaut. Sie saß auf der Treppe und hat gesungen. Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Dieser Tag kam und natürlich war es für uns schwer, wenn manchmal von der Seite vielleicht jemand denkt, das sei doch froh, das ist ein behindertes Kind, dass es nicht mehr ist. Aber das kann nur so einer sagen, der keine behinderte Kinder hat. Weil gerade zu solchen Kindern hat man besondere Zuneigung und die sind so ans Herz gewachsen und da entsteht eine große Lücke, jetzt nach so vielen Jahren. Wir denken manchmal noch an Helene. Lenetschka, die ist Lenetschka geblieben. Das wollte ich sagen.
Unser Luca, der spricht gar nicht und der wurde älter und es waren auch dann immer mehr Bedürfnisse und manchmal habe ich ihn gar nicht verstanden und das fand ich dann auch, es tat mir so leid, dass ich ihn nicht verstehen konnte. Und dann war in der Gemeinde ein Wochenspruch aus 1. Thessalonicher 5, 18, seid in allem dankbar. Und irgendwie fiel mir das schwer, das anzunehmen, dass er nicht sprechen wird wahrscheinlich. Und dann habe ich auch angefangen zu überlegen, der hat auch gesunde Beine, der kann laufen, der hat Augen, der kann sehen und das Schönste ist, er ist ein Himmelsbürger. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn man anfängt zu danken, dann wird man froh, was wir auch heute gehört haben und das wollte ich uns mitgeben. Möge Gott uns Gnade schenken, immer in allen Dingen dankbar zu sein.
Ich habe ein Gedicht, was mir wichtig war. Und dann erzähle ich auch noch einen Vorfall, den wir auch durchgemacht haben mit Michael. Von Gott geliebt, warum sollte ich noch sagen? Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Du wirst mich auch durch Dunkelheiten tragen. Du, der der größte Last einst für uns trug. Von Gott geliebt, in alle Ewigkeiten. Das macht getrost in Freud und Ungemach, das trägt hindurch, auch durch die schwere Zeiten, geliebt von dem, des Herz eins für uns brach. Von Gott geliebt, was kann mir da noch schaden? Das gibt dem Leben ja erst seinen Sinn, dass ich versiegelt mit dem Wort aus Gnaden zur ewigen Herrlichkeit berufen bin, von Gott geliebt. Ja, wir hatten gestern schon kurz von Michael auch erzählt. Er ist gesund geboren, aber sofort krank geworden. Und das erste Lebensjahr hatten wir nichts gemerkt, nur ein bisschen Schwäche, aber nicht halt von der Behinderung was. Die Zeit ging und kurz nach einem Jahr, da waren die ersten Zeichen da und die Sprache blieb aus. Wo er 3 Jahre alt war, dann hat er ein paar Mal Krämpfe gehabt und uns wurde empfohlen, dass wir Schichtröntgen machen vom Gehirn. Und so kam das dann auch, dass festgestellt wurde, dass sehr viele Gehirnzellen verbrannt sind und nah am Sprachzentrum und uns wurde gesagt, wenn er als Erwachsener nicht sprechen wird, dann ist halt der Sprachzentrum auch betroffen. Und ja, wir hatten harte Zeiten. Es begann 2 Jahre jünger als er, hatten wir einen Sohn und wo er ihm eine Entwicklung überholt hatte, fing die starke Eifersucht an. Wir hatten harte Zeiten gehabt. Aber Gott gab immer wieder die neue Kraft, das war nicht dauerhaft, das war dann mal so ein Ausflipper und dann ging es wieder. Und da hatten wir kurz vor 7 Jahren, da hat unser ältester Sohn geheiratet und mir fehlten noch manche Sachen, so für gerade Kleidungssache für Michael und für die anderen Familienmitglieder. Und ich habe mich entschieden, nach Hannover zu fahren mit 2 Kindern, mit Michael dann und den jüngsten Sohn. Wir sind da als Familie in Hannover zu öfter mal gewesen. Und einmal hatte ich zu Peter gesagt, komm, ich will einfach gucken, wo die Innenstadt ist. Mehr wusste ich von Hannover gar nichts. Und habe mir einfach die Geschäfte gemerkt, wie ich ging. Es war auch nur, ich weiß nicht, ich glaube, das erste Geschäft, wo ich mir richtig so Sachen angeguckt habe. Und Michael wurde ungeduldig. Ich hatte für ihn Trinken, alles mitgehabt. Er wollte nicht mehr. Und ich versuchte ihn zu beschwichtigen und sage, er soll doch Geduld haben. Und in dem nächsten Moment war er weg. Wir hatten zu Hause früher nie so aufpassen müssen. Es waren mal Momente, dass er so zur Hauptstraße mal gefahren ist mit dem Kettker. Aber das war nicht so, dass wir so gebangt hatten darum. Deswegen hatte ich auch kein Bedenken jetzt gehabt und bin gefahren. Und ich hatte nach ihm gesucht und ich fand ihn nicht. Und an der Tür stand Security und ich fragte ihn. Er meinte, er ist rausgegangen. Wir hatten gesucht, mir blieb nichts anderes über, als die Polizei zu rufen. Kam die Polizei, zwei Polizisten und einen in Zivilkleidung. Wir sind durch die Stadt gefahren, ich sollte ihn beschreiben. Und das hat wahrscheinlich Gott mir das so eingelegt. Ich hatte ihm so einen knallgrünen T-Shirt angezogen, das war auffällig in der Menge. Und wir sind durch die Stadt gefahren. Ich bin ganz durcheinander gekommen, ich wusste überhaupt kein Orientier mehr. Und ich sollte immer wieder was erklären, wie er sich verständigen kann, ob er Hilfe suchen wird, ob er irgendwelche Zeichen gibt, dass er Hilfe braucht. Ich konnte nur mit Nein überall antworten. Das wurde weitergeleitet an alle, an eine Zentrale und an manche Filiale dann. Es wurde noch vielseitig gesucht dann. Und irgendwann sagen sie zu mir, jetzt geht's weiter zu Fuß, jeder in eine Richtung. Ich sage, sagen Sie mir wenigstens Bescheid, wo der Bahnhof liegt. Ich wusste gar nichts mehr. Und Michael hat eigentlich nicht einen schlechten Orientier. Und ich dachte, vielleicht hat er einfach, dass er genug hatte und ist zum Bahnhof gegangen zurück. Dann hatten sie mir die Richtung gezeigt und dann sind wir mit James dann hin, den ganzen Bahnhof durchgegangen und uns schien es immer wieder, dass wir seine Laute hören. Und das war aber nicht. Immer wieder hatte ich Stoßgebete hoch empor geschickt. Ich wusste, ich bin ganz machtlos, kenne mich nicht aus. Und ich weiß ja auch nicht, in welche Richtung er gelaufen ist. Und wir sind den Bahnhof durchgegangen und wir sind zurückgegangen. Er war nirgendwo. Dann sind wir wieder die Strecke gegangen, wo wir waren eigentlich. Und dann irgendwie einen Weg eingeschlagen, wo ich auch keine Straße nennen kann. Und überhaupt, ich wusste nicht. Und immer wieder, als ob mir so Töne von ihm sich hörten. Aber ich dachte wahrscheinlich, weil ich mir das so wünsche. Und das war ein heißer Tag. Und der Rucksack mit dem Trinken war bei mir. Und auf einmal kommt er mir entgegen. Ohne Hilfe, ohne. Er war so voller Angst auch selber. Das hat ihm auch schockiert, keinen Bekannten neben sich zu haben. Und eigentlich hatte ich in dem Moment wirklich, ich hatte noch nichts gekauft und wollte auch in dem Moment nichts. Aber ich dachte, da ist auch keinem wieder weiter geholfen und habe mich entschieden, dann doch versuchen. Und ich hatte nachher keine Mühe mit ihm mehr. Er blieb wirklich in meiner Nähe. Aber ich hatte eindeutig verspürt, wie Gott es geführt hat und dass er auch solches Kind in diese große Stadt, in ein Einkaufszentrum, wo so viele Menschen sind, hat er ihm doch mir entgegengeführt. Und das war so verabredet mit der Polizei, wenn ich ihn finden sollte. Und das war gerade eine Kreuzung. Dann sollte ich mich melden. Und ich habe dann auch die Straße genannt. Es ist nie was gekommen. Ich brauchte diesen Einsatz nicht bezahlen. Und ich habe nur Gottes Nähe verspürt, dass er mir beigestanden hat, mein Gebet erhört hat. Und dass er Michael auch so wunderbar geführt hat, dass er ihm doch mir entgegengeführt hatte. Gott die Ehre dafür.
Ich möchte auch noch was erzählen zu Gottes Ehre aus dem Leben von Jacqueline. Sie ist ja 11 Jahre alt und geht deswegen auch schon zur Schule. Und sie hat dort, ich würde sagen, sie ist auf ihre Art und Weise zum Zeugnis gewesen. Es war so, also wir hatten Elternsprechtag, hat die Lehrerin uns dann einiges erzählt. Und dann hat sie uns auch von einem Vorfall erzählt, wo eine Klassenkameradin Jacqueline geärgert hatte. Und dass die, was Jacqueline gemacht hat, das weiß ich nicht, davon wurde nicht berichtet. Auf jeden Fall waren sie im Streit oder im Unfrieden. Und irgendwas war da vorgefallen. Und dann ist die Klassenkameradin auf sie zugekommen und hat sich entschuldigt. Und Jacqueline hat die Entschuldigung sofort angenommen. Die Lehrerin sagte noch dazu, nach dem, was vorgefallen wäre, hätte sie als Lehrerin oder wenn ihr so etwas passiert wäre, hätte sie nicht so schnell die Entschuldigung angenommen. Ich habe in dem Moment nicht so viel darüber nachgedacht, aber als ich dieses Erlebnis meiner Mutter erzählt habe, meinte sie, dass das auch eine Frucht von dem sein kann, was Jacqueline aus der Bibel auf den Kinderstunden Gottesdiensten mitbekommt.
Ich wollte noch gern ein Psalmwort lesen. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Also das ist was, wo ich sagen muss, meine langjährige Erfahrung jetzt mit behinderten Kindern und besonderen Kindern, dass ich vor allem dazu neige, aktiv zu sein, alles zu tun, auszuschöpfen, wie man den Kindern helfen kann. Und je älter ich werde, desto mehr wird mir dies jetzt wichtiger, diese Stille zum Herrn. Geht ja auch weiter in dem Psalm. Dieses hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Also dieses zur Ruhe kommen bei ihm. Letztlich auch, dass wir den Blick für die Ewigkeit haben. Dass ja wir zubereitet werden sollen für die Ewigkeit und eben auch unsere Kinder. Und mir passiert so oft, dass ich das andere im Vordergrund sehe, dass sie lebenstüchtig werden, dass sie fröhlich sein dürfen. Und dass man doch eben in dieser Stille zum Herrn ja auf die Ewigkeit blickt eher. Und dann habe ich noch den anderen Vers aus Jesaja 30. Wenn ihr stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein. Ja, und dann haben wir in unserem Liederbuch so ein Lied, so ein altes Lied über Stille sein. Und da dachte ich, ob wir das vielleicht singen wollen zusammen. Ich lese mal gerade 2, 3 Strophen vor. Stille halten deinem Walten. Stille halten deiner Zucht, deiner Liebe, stille halten, die von je mein Heil gesucht. Ja, das will ich, wie es auch geh, wie es auch tu, dem Herzen weh. Darum will ich stille halten, Tag und Nacht, ja ein und aus. Bricht auch Neues zu dem Alten, Kreuz und Leid herein ins Haus. Weiß ich nur, es kommt von dir, nun es sei willkommen mir. Du, o Herr, gibst Kraft den Deinen und den Schwachen allermeist. Darum gib mir deinen reinen, deinen guten, stillen Geist, dass es gelte, wo und wann ich dir Stille halten kann. Ja, ich habe jetzt das Lied.
Also, ich habe Christian Heike gemerkt, heute jetzt, es ist passiert, muss ich sagen, das war ja passiert, das war, Christiane und Jürgen hatten versorgen. Sie merkt, er bebt, nicht so, warum ist, sie geht hier rotwärts, sie geht nicht, tut immer beben, und fast schrecklich, und da kommt an, und sagt, der hat der Polizist genommen, und jetzt kann ich nicht anschlafen. Warum ist deiner Frau anschlafen? Sie merkt, Eltern, Vater geben, ist nicht mein Vater. Und dann, er merkt, hat versorgen, weil sie hatte große Schmerzen. Sie hatte gedacht, wenn er nicht sie lässt, sie kann nicht begreifen. Und die Polizei hat gesagt, weil er Nummer will. Und jetzt hat er gemerkt, er geht langsam vorwärts, nicht rückwärts, sondern Lied gedacht, wir singen mal zusammen. Ria nach Magnadan, Ria mit Leo, mit Armin, hat losgefahren und auf einmal war wieder Schnee. LKW bleibt rechts und andere geht nach links. Warum ist Nathan, Ria hat so geweint, weil ihren Kind, es geht nicht. Wenn er Kind geschreit und sie will nicht mehr weiter. Es geht nicht, weil Nathan muss ihnen helfen. Es geht nicht. Leo hat auch gesehen, sie will trinken. Es geht nicht. Weil er muss, nachdem Armin wie Stau ohne Ende ist, von der Schnee am Grund, nach oben. Und jetzt geht nicht weiter, wegen einem größeren Unfall. Wir haben bei der LKW, es geht nicht weiter, sondern Umleitung nach Langstraße. Aber Nathan ist ein Lied gedichtet, auch der Name rührt meine Seele. Sie merkt dieses Lied in Ewigkeit. Ich spiele mir mal vor und dann sollen wir es sehen.
Thank you. Ich hatte ein Erlebnis, beziehungsweise der Herr führte mich zu diesem Psalm 139 durch eine bestimmte Situation. Es ergab so, dass wir starteten die Reha, Sprachreha mit Karin. Es ereignete sich aber was zu Hause und ich musste abreisen. Es war Wochenende, ich konnte jetzt keinen verständigen. Ich sagte, packte nur einfach einen Teil meiner Sache und sagte den Hausbewohnern, die mit mir und in seinem Haus wohnten, wir kannten uns schon von den früheren Rehas, ich muss jetzt nach Hause, ich weiß aber nicht, ob ich wiederkomme, mal schauen. Und dass ich so Sache packte und zur Tür rausging, kam der Vater von einem Kind. Der machte erste zwei Wochen er, die andere zwei Wochen war die Frau. Und er sagte, Nelly, hast du nicht schon genug in deinem Leben mit deiner Tochter, dass noch irgendwelche andere Sachen in deinem Leben noch zusätzlich kommen? Ich habe ihm gesagt, wir werden sehen. Und so bin ich nach Hause gefahren, unterwegs überlegte ich und betete, der Herr, was für eine Antwort kann ich diesem Vater geben, was ein Zeugnis sein kann auch. Und auf dieser Fahrt kam mir sofort ins Gedächtnis ein Lied, das heißt, wie tief kann ich fallen? Wie komme ich dahin? Und Refrain immer wieder, nie tiefer als in Gottes Hand, nie weiter als in seine Nähe. Nie baue ich mein Leben auf Sand, wenn ich jeden Schritt mit ihm gehe. Und dann dachte ich darüber nach und denke, dieser Dichter, der hatte doch bestimmt das nach dem Psalm 139 gedichtet, das Lied geschrieben. Als ich dann zur Ruhe kam und wieder in der Reha war, ich war dann vor dann Sonntagabends wieder zurück, dann las ich diesen Psalm und habe gesagt, Herr, wie kann dieser so schön begonnene Psalm dann auf einmal so wenden, wo David sagt, ich hasse die mir Schlechtes tun oder denen sie reden von dir lästerlich. Ich hasse ja, Herr, die dich hassen. Dass er auf einmal so wendet in diesem Psalm, ganz anderes Thema. Hier, wo, ich bin so wunderbar, du bist so gut. Und dann auf einmal erfüllt sein Herz so einen Hass. Und dann fragte ich, Herr, warum kommt es dazu, so in einem Psalm? Also ich würde gerne den mal erzählen, aber diese Strophe würde ich am liebsten auslassen. Das passt doch irgendwie nicht da rein. Und dann zeigte der Herr mir und sagt, ja, solange er schaut auf den Herrn und wie der Herr wunderbar ihn gemacht hat, erfüllt sein Herz Lob und Dank. Aber wenn er seinen Blick von Gott abwendet, dann sieht er nur Schlechtes. Und dann beginnt sein Herz was anderes zu singen. Und das war für mich so ein Ansporn, immer wieder, Herr, auch wenn ich nicht verstehe und wenn ich das Gefühl habe, ich falle ins Bodenlose, ich finde immer wieder da unten deine Hand, die mich auffängt. Auch in den ganzen Situationen, ob es mit der Tochter ist oder was anderes traf. Immer wieder durfte ich dieses erfahren, nie tiefer als in Gottes Hand. Tiefer können wir als Kinder Gottes gar nicht fallen.
Ich habe schon einigen unsere kurze oder eine Begebenheit aus unserem Leben erzählt und will das noch einmal kurz erwähnen. Unser Sohn hat ja Zerebralparese und seine Beinmotorik, hauptsächlich die Beinmotorik, ist ja beeinträchtigt. Wir wussten, bisher anderthalb Jahre war gar nicht, was mit ihm los ist, weil uns nie jemand gesagt hat, dass er einen Sauerstoffmangel hatte unter der Geburt. Und als wir dann die Diagnose bekommen haben, hat die Ärztin das selbst nicht gewusst, dass die Erste war, die uns das sagt, was los ist. Und sie hat uns das damals nicht gesagt, aber jetzt vor kurzem, Josias fing mit 3,5 Jahren an, seine ersten Schritte zu machen. Und als er dann so kleine Strecken schon selber laufen konnte, sind wir mit ihm zum Arzt gefahren. Und dann kam er in ihren Raum rein, in ihren Arztraum. Und sie war total überwältigt und hin und weg und hat gesagt, wie, du kommst jetzt hier einfach in den Raum reingelaufen? Und dann hat sie uns, beziehungsweise mein Mann war dann zu dem Zeitpunkt bei ihr, hat sie uns erzählt, dass sie uns das damals, wo sie uns die Diagnose gegeben hat, nicht gesagt hat, aber jetzt würde sie uns das sagen. Sie hat damals nicht geglaubt, dass er jemals laufen wird. Und das war für uns ein Beweis und wir konnten ihr ein Zeugnis geben, das sind allein Gebete und das Wunder und das Wirken Gottes, was wir in unserem Leben spüren und vernehmen durften. Und ich habe ein Gedicht, das mir wichtig geworden ist, das möchte ich einmal vorlesen. Ich kann nicht, doch Gott kann. Er retten und befreien, das schuldbeladene Herz entlasten und erneuen. Ich blicke nicht auf mich, ich blicke Jesus an und spreche glaubensfroh. Ich kann nicht, doch Gott kann. Ich kann nicht, doch Gott kann, bewähren, stärken, heben, den müden Knien die Kraft, dem Herzen Freude geben. Ich lege meine Last auf ihn, samt allem Bann, der mir zu schwer und groß. Ich kann nicht, doch Gott kann. Ich kann nicht, doch Gott kann mich durch die Welt geleiten, mich für seinen Dienst von Tag zu Tag bereiten. Wenn mir der eigene Mut, die eigene Kraft zerrann, dann fasse ich seine Hand. Ich kann nicht, doch Gott kann. Ich kann nicht, doch Gott kann mich in sein Bild verklären, dass ich ihm ähnlich sei. Er kann's, er wird's gewähren. Er, der durch seinen Geist das Werk in mir begann, vollendet es gewiss. Ich kann nicht, doch Gott kann. Ich kann nicht, doch Gott kann, o Wort, voll Jubelfreude, voll Himmelskraft und Licht, voll Trost im Erdenleide. Ich jauchze, weil ich weiß, dass er den Sieg gewann und ich nun rühmen darf. Ich kann nicht, doch Gott kann.
Es gibt Zeugnisse, die kann man nicht überall erzählen, stimmt's? Auch wir, die wir hier sitzen, wir haben die Zeugnisse gehört, ich habe sie so angehört. Und dann dachte ich so, wir, die wir hier sitzen, wir können das 100% verstehen. Andere Leute können es wahrnehmen, aber verstehen steht manchmal in Frage. Und wir haben eins hier auch gemeinsam, dass wir uns gegenseitig unterstützen durch die wunderbaren Zeugnisse. Und ich merkte so, beim Zuhören dieser Zeugnisse, dass viele Geschwister hier einfach nicken. Wir brauchen keine große Erklärung, wir brauchen keine Auslegung, wir brauchen keine große Dogmatik, das brauchen wir nicht. Wir erzählen und wir nicken. Es ist so schön. Und wir haben was gelernt auch, dass wir durch Wege gehen, die wir ganz bewusst alleine oder mit der Frau durchgehen müssen, nicht wahr? Es gibt Dinge im Leben, wo wir ganz alleine mit dem Heiland durchleben. Und diese Kostbarkeit, dieses Edle, das der Herr Jesus uns beschenkt hat, ist so wichtig. Es ist so herrlich. Es ist so wunderbar, dass wir diese Erfahrung machen dürfen. Ja, wir fallen und der Heiland richtet uns auf und zeigt uns seine Herrlichkeit. Ich möchte an den Vers anknüpfen und ein paar Gedanken mitgeben. Ich möchte keine Predigt heute halten. Da heißt es doch, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Zum einen ist es so, dass wir selbst erkennen, dass der Herr uns, mich persönlich, wunderbar gemacht hat. Es ist ein perfektes oder eine perfekte Ausarbeitung von dem Herrn für uns. Und dann aber auch die Kinder. Es ist so, dass die Erfahrung lehrt, dass der Heiland die Seinen nicht alleine lässt. Und das Zeugnis von den lieben Brüdern fand ich richtig gut. Entweder geht das Leben in der Verherrlichung Gottes hinaus oder in die Verbitterung. Psalm 16 habe ich gelesen, als meine Frau ins Krankenhaus noch blieb, in Gelnhausen bei uns. Und unser Sohn Luca wurde mit dem Hubschrauber weggefahren nach Gießen in die Herzklinik. Und ich war alleine. Und dann dachte ich mir, das ist das Ergebnis. Ich habe damals Bibelschule gemacht. Ich war in der Gemeindearbeit tätig als Jungscherleiter, habe die Jungscherfreizeit vorbereitet. Haufen Arbeit vor mir und meine Frau liegt dort im Krankenhaus. Mein Sohn liegt ganz weit weg. Wir waren damals 24 Jahre mitten in der Blüte, in der Ehe und uns konnte ja nichts mehr aufhalten. Und da kommt Luca. Wir wussten nicht Bescheid. Keiner hat es für uns erahnt, was passiert ist. Und ja, und dann las ich diesen Vers aus Psalm 16. Da heißt es, ich werde es nur auszugsweise lesen. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Vers 8, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. Und Vers 11, und den fand ich so wertvoll, vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und ich habe hier eine Schule besuchen dürfen, die der Herr Jesus mir ganz persönlich gezeigt hat, bleib in mir und du wirst sehen. Du wirst es sehen, ich gebe dir eine Garantie, du wirst es sehen. Und wenn wir heute, wir könnten heute noch lange reden, da bin ich mir fest überzeugt, wo der Herr Jesus uns selbst die Hand reicht und sagt, liebes Kind, schau auf mich, du wirst es sehen. Und spätestens in aller Ewigkeit, wenn wir sehen, dass der Herr Jesus es gut gemeint hat, bleiben wir in Jesus.
Ich denke, diesen Abend oder solche Abende, die bleiben bei uns in unseren Herzen, unseren Gedanken noch eine lange, lange Zeit. Nicht wahr, Geschwister? Ich denke, wir werden darüber nachdenken, was wir gehört haben. Ich persönlich muss sagen, wenn ich bei solchen Zeugnissen zuhöre, so wie der Bruder schon sagte, man will verstehen, man kann es nicht. In der Fülle, in der Tiefe kann oder können wir mit meiner Frau das nicht, weil wir keine besonderen Kinder in dieser Art haben. Als ich damals zum Dienst mit behinderten Menschen angefangen haben, vor über 20 Jahren. Und dann, als wir die erste Freizeit hatten, die zweite Freizeit und die Rollstuhlfahrer und die verschiedenen Behinderungen, dann entstand bei mir im Herzen, Andreas, du bist jetzt hier mit diesen Menschen, du hast gar keine Behinderung, keine Beeinträchtigung, aber du musst doch eigentlich verstehen, wie es diesen Menschen geht. Du bist auch in diesem Dienst. Du musst doch verstehen, wie es den Menschen geht. Und ich hatte ein Problem. Ich habe mich bemüht und irgendwo gedacht und geforscht und gebetet, bis ich endlich mal verstanden habe. Andreas, du kannst dich totmühen. Du kannst so viel forschen und suchen und machen und fragen. Du wirst die Menschen, die im Rollstuhl sitzen und eine Beeinträchtigung haben, nicht verstehen. Du bist gesund. Du bist gesund. Du kannst das einfach nicht. Gott hat es dir nicht gegeben. Gott hat dir eine andere Gabe gegeben. Du sollst für diese Menschen arbeiten. Du sollst ihnen helfen. Das sollst du tun. Und das, was du kannst, was ich dir gegeben habe, das tue. Den Rest wird Gott zulegen. Die Freude, die Kraft, den Mut, was dazu gehört mit diesen Menschen. Und ich muss selber über mich staunen, Geschwister. Ich habe wirklich keine Hemmungen von keinen behinderten Menschen. Ganz gleiche Art, welche Behinderung das ist. Ich habe keine Hemmungen. Ich liebe einfach diese Menschen. Sie sind mir so nah an so einem Herzen. Ich freue mich, dass ich diesen Dienst tun darf. Unverdient. Wirklich unverdient. Ich möchte einfach noch uns zum Schluss ein Vers oder einen Teil des Verses hinterlassen und uns wirklich Mut wünschen. Mir persönlich, auch uns allen, die wir bei dieser Freizeit dabei sind. Psalm 40, Vers 18. Wenn wir diesen Psalm von Anfang lesen, das ist ein sehr wunderbarer Psalm. Der Herr sagt, ich habe dich aus dem Schlamm herausgezogen. Ich habe dich auf den Felsen gestellt. Du bist mein. Alles habe ich für dich getan. Und dann sagt er Vers 18, bin ich auch elend und arm. Für mich sorgt der Herr. Wie herrlich, wie schön. Egal wie ich auch bin, was mit mir ist, was unsere Familie ist, bin auch elend und arm. Für mich sorgt der Herr. Und das wünsche ich mir. Auch wir als Familien, wir haben Wege durchzugehen, wenn wir auch gesunde Kinder haben. Dennoch, nicht alle Kinder sind die gleiche Gesinnung. Dann hat man schon einige Herausforderungen, die man auch bewältigen und bekräftigen muss. Und dieses Wort wünsche ich mir und uns. Der Herr sorgt für uns. Der Herr sorgt für uns. Ich glaube auch, diese Freizeit, dieses Wochenende, das so schnell vergangen ist, das ist ein Zeichen oder ein Zeugnis dafür, dass der Herr für uns sorgt. Das ist alles, wirklich für alles gesorgt. Für unsere Kinder wurde gesorgt, für uns wurde gesorgt. Wir wurden sehr, sagen wir, die geistige Speise war genug da. Wer Erquickung wollte, wer eine Stärkung wollte, der hat sie bekommen. Der Herr hat einem jeden das Richtige gegeben, da bin ich mir sicher. Gut, Geschwister, lass uns jetzt diesen Abend abschließen. Unsere Jugend hat noch eine Jugendstunde vor sich. Ja? Das wird dann, die Jugend weiß noch nicht ganz so richtig darum Bescheid, aber ich freue mich, dass Bruder David Voth in unserer Mitte ist und morgen wird auch dienen. Ja? Gut. Nicht mit dem Wort, mit seinen Gaben, die er auch mitgebracht hat, wird der Herr ihm segnen. Und jetzt lasst uns auch für Bruder David und für die Brüder beten, wenn sie eine Jugendstunde haben, dass auch er da die Kraft und Segen empfängt oder hat, diese Jugendstunde so zu gestalten, dass die jungen Leute auch die Kraft und die Freude haben im Dienst des Herrn. Wir haben dafür gebetet und der Herr hat wirklich bisher seinen Segen geschenkt. Lass uns nach Möglichkeit, Entschuldigung. Jetzt nach dem Gebet ist es so gedacht, dass wir doch etwas anders unseren Abend planen. Wenn ich gestern gesagt habe, wir haben keine Teegemeinschaft geplant, direkt, heute ist es ein bisschen anders. Wir haben doch gedacht, wir machen doch eine Teegemeinschaft. Es ist kein Skaitis-Sommerbrand aufgetischt, sage ich mal so. Da sind nicht vielfach Kuchen und Torten, was weiß ich, auf dem Tisch. Aber etwas ist da und das Wichtigste ist ja wahrscheinlich die Gemeinschaft, nicht wahr, Geschwister? Nicht die Kuchen, nicht die Kekse. Das Wichtige ist die Gemeinschaft. Und das wollen wir genießen. Gut? Wenn wir die Kinder schlafen gelegt haben oder so, nach Möglichkeit kommen wir dann runter. Gut, lass uns nach Möglichkeit aufstehen und ich bete noch kurz.